Gnade sei mit euch in Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es hätte ein Jubiläumsbrief werden können, liebe Gemeinde, der zweite Petrusbrief, dem unser Predigttext entnommen ist. Ein Jubiläumsbrief zum 100. Geburtstag der christlichen Gemeinde. Ein Jubiläumsbrief voller Dank, Zuversicht, Freude und Hoffnung. Ein Loblied auf die Gemeinde. Es hätte. Aber es war eben nicht mehr alles Gold, was da glänzte. Die Fundamente des Glaubens hatten bedenkliche Risse bekommen. Nicht wenige Gemeindemitglieder waren falschen Propheten auf den Leim gegangen. Sie hatten die Grundlagen des Glaubens verlassen. Wenig Grund also, der Gemeinde zu gratulieren, mehr Grund zur Besorgnis. Was würden wohl die Gründungsväter zu dieser Situation sagen? Was würde wohl der Apostel Petrus meinen? So jedenfalls ging es nicht weiter und darum war Rückbesinnung wichtig. Rückbesinnung auf die Grundlagen des Glaubens. Kein Jubiläumsbrief also, liebe Gemeinde, dieser zweite Petrusbrief. Stattdessen eine deutliche Einladung, sich auf diese Grundlagen des Glaubens zurückzubesinnen. Heute hören wir diese Einladung. Christliche Gemeinde gut 1900 Jahre später. Ein anderer Ort, eine ganz andere Zeit. Aber das ist oft so erstaunlich an biblischen Texten, in ähnlichen Situationen. Multireligiös und multioptional ist unsere Gesellschaft geworden. Verunsicherung hat sich breit gemacht. Werte sind ins Wanken geraten. Das, was gestern noch galt, ist heute fraglich geworden. Wohin und woran soll man sich denn orientieren? Sind wir vielleicht auf dem Holzweg mit unserem Glauben? So zweifeln immer wieder Christen, umgetrieben von der Frage, auf was sie sich da eigentlich eingelassen haben mit ihrem Glauben. Ihr seid auf dem Holzweg, wird uns von so manchen Seiten zugeflüstert. Schaut euch doch die abnehmende Zahl der Gottesdienstbesucher an. Schaut doch auf die Kirchenaustritte, 8.788 alleine in Bielefeld im vergangenen Jahr. Theologie willst du studieren, sagte ein Onkel mit mitleidigem Blick, als ich mein Theologiestudium damals hier in Bethel an der kirchlichen Hochschule begann. Aber Theologie hat doch keine Zukunft. Und diese Aussage des Onkels ist in diesem Jahr genau 50 Jahre her. Wer kennt nicht solche oder ähnliche Sätze? Liebe Gemeinde, unser Glaube braucht Vergewisserung. Er braucht diese Vergewisserung so nötig, wie es damals die zweite und dritte Generation der Christen brauchte. Unser Predigttext gibt sie unter drei Gesichtspunkten. Ein erstes: Grundlage des Glaubens ist das apostolische Zeugnis. Ich zitiere noch einmal aus dem Predigttext: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Der Schreiber des zweiten Petrusbriefes erinnert an Grundlagen des Glaubens. Gott hat in Jesus Christus zu unserem Heil gehandelt und wir waren dabei. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, mit eigenen Augen. Und mit diesen Worten stellt sich der Schreiber des Briefes unter die Autorität des apostolischen Zeugnisses und seiner Überlieferung. Wir haben es gesehen. Das ist unüberbietbar nüchtern. Das ist desillusionierend. Die Anfrage, ob man sich das vielleicht ausgedacht hätte mit diesem Jesus Christus, wird schroff zurückgewiesen. Wir sind keiner Illusion aufgesessen. Wir waren Augenzeugen. Es gab ja auch damals schon sehr kritische Leute. So fragte zum Beispiel ein Nathanael, was denn wohl aus Nazareth Gutes kommen könnte. Oder der Zweifler Thomas, er wollte zuerst sehen und dann glauben. Ungeprüft wurde nichts übernommen. Die Begegnung mit Jesus aber veränderte sie. Zweifelnde wurden zu Glaubenden. Der Predigtext aus dem zweiten Petrusbrief erinnert an eine besondere Begegnung mit Jesus. Er greift ja die Geschichte von der Verklärung Jesu auf. Wir haben den Text eben in der Evangelienlesung gehört. Ein merkwürdiges Geschehen, ein denkwürdiger Tag. Vor drei auserwählten Jüngern leuchtet die Herrlichkeit des Gottessohnes auf. Mit dem Zimmermannssohn waren die Jünger auf den Berg gestiegen und hier, mitten auf dem Weg zwischen Krippe und Kreuz, blitzt für einen Augenblick die Hoheit Jesu auf. Wir haben gehört, wir haben gesehen und darum sind wir gewiss, darum reden wir noch. Mehr noch, darum müssen wir diese Botschaft weitergeben. In der Apostelgeschichte heißt es so schön, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Grundlage des Glaubens ist das apostolische Zeugnis. Ein zweites. Grundlage des Glaubens ist auch das prophetische Zeugnis. Im Predigtext heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem finsteren Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Als die Jünger dort auf dem Berg mit Jesus alleine sind und als sie dann heruntersteigen vom Berg zurück in ihren Alltag, da wissen sie, er ist es. Er ist es, von dem die Propheten des alten Bundes berichtet haben. Jetzt ist klar, worauf die Propheten hatten hinweisen wollen. Jetzt ist der Tag da. Gott hatte mit Abraham seine Heilsgeschichte begonnen und die Zusage an Abraham lautete, in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Bei der Verklärung erscheinen die beiden großen Gestalten des alten Bundes, Mose und Elia. Daneben die Jünger, in der Mitte Jesus. Und das heißt doch, er nimmt uns hinein in das Gottesvolk von gestern, von heute und von morgen. Grundlage des Glaubens ist das prophetische Zeugnis. Und ein drittes, Grundlage des Glaubens ist das Zeugnis der Schrift. Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Liebe Gemeinde, heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias und der letzte Sonntag im Januar ist auch immer Bibelsonntag. Und ich finde, es ist schon spannend mit der Bibel, jenem Buch der Bücher. Vollständige Bibeln gibt es zurzeit in 704 Sprachen. In 1570 Sprachen liegt nur der zweite Teil, das Neue Testament, vor. Und einzelne Bücher aus der Bibel gibt es in 1160 Sprachen. Wir leben in einem Land, in dem es unzählige Bibelübersetzungen gibt. Neben der Lutherbibel aus 2017 liebe ich die Basisbibel. Nah am Urtext, kurze Sätze, verständliche Sprache. Ein Register direkt auf der Seite, um Begriffe nachzuschlagen, die man vielleicht nicht so genau kennt. Also kein aufwendiges Blättern mehr. Es gibt auch die kleinste Bibel der Welt. Die kleinste Bibel der Welt passt auf den Nagel des kleinen Fingers. Man kann sie projizieren und dann tatsächlich vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung lesen. Es gibt Fußballerbibeln. Schalke war zuerst mit einer eigenen Bibel am Start und da musste natürlich der BVB auch nachziehen. Und wer die Bibel gerne hören möchte und nicht so gerne lesen will, für den gibt es die Bibel natürlich als Hörbuch. Es gibt für jeden die geeignete Bibel. Und wenn ich alle aufzählen wollte, dann säßen wir noch heute Abend hier. Spannend, wie viele Übersetzungen es gibt, spannend, wie viele unterschiedliche Bibelausgaben wir haben. Die Bibel wird in Millionen Exemplaren Jahr für Jahr gedruckt. Vor 200 Jahren hat der Philosoph Voltaire, einer der berühmtesten Männer seiner Zeit, gemeint, dass es demnächst sowieso mit der Bibel vorbei sei. Das Haus, in dem er diesen Satz schrieb, wurde später zum Büro einer großen Bibelgesellschaft. Voltaires Name ist vielen nicht mehr bekannt. Die Bibel hat einen ungeheuren Lauf durch die Welt gemacht. Aber man muss sie schon lesen. Und der Heißhunger auf biblische Texte ist in anderen Teilen der Erde mehr ausgeprägt als bei uns in Deutschland. Was ist das Besondere an diesem Buch? Die christliche Gemeinde bezeugt, dass Gott das Geheimnis seines Willens kundgetan hat durch die Propheten und durch die Apostel. Die Bibel, so sagt sie, ist Gottes Wort. Das hat natürlich zu allen Zeiten Zweifler auf den Plan gerufen. Die einen haben kunstvolle, scharfsinnige Theorien entwickelt, um den göttlichen Charakter der Schrift zu beweisen. Die anderen haben keine Mühe gescheut, diese scharfsinnigen Theorien ebenso scharfsinnig zu widerlegen, Widersprüche aufzuzeigen und dann zu sagen, die Bibel, das ist doch nur ein Buch wie jedes andere auch, nichts Besonderes. Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Ein kleines Beispiel mag helfen. Vielleicht gehören Sie ja zu den Menschen, die zu Hause noch alte Schallplatten haben. Sie sind dann im Übrigen nicht von gestern, denn Vinyl ist ja wieder angesagt. Wenn Sie eine alte Schallplatte auflegen, dann sollten Sie einmal auf das Etikett achten. Eine große Schallplattenfirma führte ein ganz besonderes Markenzeichen. Da sieht man ein großes, altes Trichtergrammophon. Davor ein kleines Hündchen, es heißt Nipper, und dieses Hündchen schaut in den Trichter. Darunter steht His Master's Voice, die Stimme seines Herrn. Das heißt doch, kaufe diese Schallplatte und dann hörst du des Meisters Stimme. Aber man hört natürlich noch etwas anderes. Alte Grammophone machen auch schon ihre ganz eigenen Geräusche. Die Nadel kratzt, der Mechanismus rumpelt. Nicht so voreilig über die unvollkommene Technik geschimpft, nur so ist des Meisters Stimme zu hören. So ist das auch mit der Bibel. Sie macht die Stimme Gottes vernehmbar, das, was er uns sagen will. Aber es gibt auch Nebengeräusche, eben darum, weil Gott durch Menschenmund spricht. Mehr noch, weil Gott selber Mensch wird. Darum ist das wohl seine Stimme. Aber eben mit allem Störenden, das nun einmal zum Menschlichen dazugehört. Ein Narr, der nur auf die Nebengeräusche achtet, anstatt auf die Stimme Gottes. Und diese Stimme Gottes hat einen Namen, Jesus Christus. Die Barmer Theologische Erklärung 1934 von bekennenden Christen geschrieben, sagt in der ersten These, diese Stimme, das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben, macht die Kirche hörbar. Und genau da hat die Zionsgemeinde in Bethel ihren unverwechselbaren Platz. Ich habe viele Jahre in der Pfarrerfortbildung mitgearbeitet. In ganz besonders guter Erinnerung sind mir die Fortbildungskurse, die wir in Großbritannien durchgeführt haben. Bei den Besuchen bei Kollegen und bei Verantwortlichen in der anglikanischen Kirche haben wir immer wieder Fragen gehört. Fragen, die für deutsche Ohren oft so ungewohnt waren. Zum Beispiel, an welchen Stellen engagiert ihr euch mit Lust und Leidenschaft? Wofür schlägt euer Herz? Was wollt ihr mit eurer Arbeit in der Kirche bewirken? Was macht ihr richtig gern? Ungewöhnliche Fragen für deutsche Ohren, denn wir waren mit ganz anderen Fragen beschäftigt, zum Beispiel mit Leitbilddiskussionen, zum Beispiel mit Fusionen, zum Beispiel mit Stellenabbau und mit Arbeitsverdichtung. Aber ich finde, es sind hilfreiche Fragen, die wir uns von Zeit zu Zeit stellen müssen. Unsere Kollegen haben uns damals gesagt, wir können nicht mehr alles tun, was wir gerne gemacht haben, was uns so wichtig gewesen ist. Es würde uns und alle, die in unserer Kirche arbeiten, restlos überfordern. Aber darum diese Fragen, an welchen Stellen engagieren wir uns mit Lust und Leidenschaft? Wofür schlägt unser Herz? Was wollen wir mit unserer Arbeit bewirken? Und was machen wir richtig gern? Und jeder weiß natürlich, wenn jemand eine gute Idee hat und was anfängt, sind alle fröhlich. Aber wenn man sich von etwas verabschieden muss, was lange gut war, dann ist das viel, viel schwieriger. Für mich sind diese Fragen der englischen Kollegen hilfreiche Fragen. Denn sie haben für mich etwas zu tun mit einem Perspektivenwechsel. Weg von der Mangelorientierung hin zur Verheißungsorientierung. Das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, dem wir im Leben und im Sterben vertrauen und zu gehorchen, das macht die Kirche hörbar. Und das macht sie leidenschaftlich und mutig. Das macht sie mit einer großen Hoffnung für die Menschen und zuversichtlich. Das macht sie natürlich glaubwürdig, liebevoll, fröhlich und immer kontextbezogen und zeitgemäß, natürlich. Der Theologe Fulbert Stefensky fragte, wo verliert unsere Kirche den Glauben an die Nähe ihres Herrn? Und er antwortet, vor allem wohl in der grämlichen Sorge um sich selbst und in der Resignation. Unsere gegenwärtige Sünde ist die Mutlosigkeit. Wir werden mutlos, wenn wir sehen, dass die Gesellschaft als Ganzes unsere Lebenskonzeptionen immer weniger teilt. Wenn die Kirchen leerer werden und die Gottesdienste schlecht besucht sind. Die Trauer darüber kann uns niemand ausreden. Aber es ist uns nicht erlaubt, in zählbare Größen verliebt zu sein. Ebenso wenig, sich mit einem klein, aber fein zufrieden zu geben. Was man liebt, dafür wirbt man. Einer Kirche, die sich selbst genug ist und nicht nach außen tritt, um zu zeigen, was sie liebt und was ihr wichtig ist, ist nicht zu trauen, weil sie sich selbst nicht traut. Christen sollen sich zeigen. Was sich verbirgt, das stirbt. Sich zeigen, sich nicht verborgen halten, das ist unsere Mission. Soweit Fulbert Stefensky. Liebe Gemeinde, Rückbesinnung auf den Grund des Glaubens ist nötig. Grundlage des Glaubens ist das Zeugnis der Apostel und der Propheten, wie es die Heilige Schrift bezeugt. Liebe Gemeinde, ich finde, wir sind für diese Aufgabe gut ausgerüstet. Und darum habe ich Ihnen in diesem Gottesdienst etwas mitgebracht, was diese gute Ausrüstung unterstreichen soll. Am Ende des Gottesdienstes stehe ich hinten am Ausgang mit einem Korb und in diesem Korb sind kleine Rucksäcke. In Blau oder in Rot, Sie können die Farbe wählen, die Ihnen wichtiger ist. Diese Rucksäcke stehen dafür, dass wir als Kirche unterwegs sind. Fröhlich und zuversichtlich und hoffnungsvoll und mutig. Es ist ein kleines Holzkreuz in dieser Kirche, was an die Grundlagen unseres Glaubens erinnert. An Gottes Stimme, die in Jesus Christus sichtbar wird. Daran erinnert dieses kleine Holzkreuz. Es sind zwei Bonbons unterwegs da drin. Die erinnern daran, dass wir miteinander unterwegs sind. Mehr Bonbons gingen leider nicht rein. Zwei Stück, die daran erinnern, wir sind nicht alleine unterwegs. Wir sind als Gemeinde, als Kirche unterwegs. Es ist ein Psalm da drin, der einen manchmal ermutigen kann. Der 121. Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und der Psalmbeter gibt dann gleich die Antwort. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es ist ein Bibelwort da drin, das einen manchmal trösten und ermutigen und aufbauen kann, wenn es mal nicht so rund läuft, wenn es gerade schwierig ist. Das also am Schluss, um uns daran zu erinnern, wir sind unterwegs. Viele waren vor uns unterwegs, die Propheten des Alten Testamentes, die Apostel, die Kirche durch über 2000 Jahre und wir sind heute unterwegs, gut ausgerüstet,